Ja, willkommen. Jedes Jahr wieder. Jedes Jahr, letztes Jahr, jedes Jahr. Ich habe letztes Jahr versucht, ein bisschen zu mischen, was wir machen und ein bisschen Privacy versus Security. Das hat sich letztes Jahr nicht bewährt, deswegen gibt es heuer von mir zwei Talks. Einmal hier rein, was tun wir im CERT, und dann am Sonntagmittag, für die, die noch nicht genug haben, nach einer Woche Talks, auch noch ein bisschen was, ein paar Gedankenspielereien zum Thema Privacy, Security. Da rennen wir aktuell in ein paar ziemlich spannende Fragestellungen hinein. Fängt an bei TLS, Mittelboxen, bis hin zu Überwachung über Virenschutz und alles, was da dran hängt. Ziemlich spannend. Der Talk ist jetzt einmal primär, was machen wir? Nationales CERT. Ähnlich wie letztes Jahr, auch ähnlich wie bei den Linux-Wochen heuer im Frühling. Also wer das schon gesehen hat, tut mir leid, da ist relativ viel doppelt. So viel tat sich dann doch nicht in einem halben Jahr. Aber jetzt einmal, ich will gerne mal hier kurz vorstellen und los geht's. Wenn das Ding denn tut, ja. Was habe ich vor? Was machen wir? Was ist unsere Rolle? Wo passen wir hinein? Es tut sich gerade sehr viel in Österreich und in Europa mit den staatlichen Strukturen. Wie gehen wir Cybersicherheit an? Was tut sich so? Da kann ich gerne ein bisschen was erzählen dazu. Da gibt es mir durchaus immer neue Sachen. Mit wem arbeiten wir zusammen und welche Daten verarbeiten wir? Und ein bisschen so, ja, wie schaut es denn aus in Österreich mit den bösen Sachen, die wir so jeden Tag sehen? Oder, und das ist ernst gemeint, einfach fragen bitte. Ich spule den Talk schon mehrmals runter im Jahr. Ich würde mich echt freuen, wenn ich das nicht da vorne meinen Kaffee mache, sondern wenn jemand wirklich kommt und sagt, das will ich wissen, bitte. Das Spannende kann man ganz bitte dazu mehr sagen. Also bitte keine Hemmungen, mich zu unterbrechen und zu fragen. Ja, Ottmar Lendl, ich mache das im Netz schon ein bisschen länger als die meisten hier im Raum wahrscheinlich. Seit 91 den ersten Mail-Server, Name-Server und Co. in Salzburg gebaut, 91. Ping, Eunet, Capping Quest, Eunet 2, das kann die ganzen ISP-Geschichten, dann NICAD, Entwicklung und Forschung. Und seit jetzt ziemlich genau 10 Jahren bin ich der Teamleiter vom nationalen CERT in Österreich. Warum eigentlich hier der Vortrag? Wie erwähnt, am Sonntag gibt es wieder mehr zum Thema Security versus Privacy, aber ganz wichtig, wir vom nationalen CERT haben eine ziemlich spezielle Rolle in dem Land. Wir operieren mit Daten, die hinreichend heikel sind. Und ich bin der Meinung, wir stehen viel besser da, wenn wir offen kommunizieren in möglichst allen Foren, die mit dem Thema zu tun haben, was wir eigentlich tun, warum wir das tun und warum wir glauben, dass das im Sinne der Menschen in diesem Land ist. Ja, CERT, was heißt das eigentlich? Im ersten Linie mal ist es eine Abkürzung für Computer Emergency Response Team. Ist ein sehr hochtrabendes Wort für ein ganz normales IT-Sicherheitsteam. Eine Gruppe von Leuten, meistens Männer. Wir haben jetzt endlich die ersten Frauen in unserem Team, Halleluja, final geschafft, mit einer klar definierten Aufgabe und einem Verantwortungsbereich. Für was sind wir zuständig in dem Team? Und, das ist vielleicht der größte Gegensatz zu normalen Sicherheitsteams, wir deklarieren uns nach außen. Was, wer sind wir, wie sind wir erreichbar und was ist unsere Verantwortung? Nur als Reminder, Zertifikate, X509 und Co., heißt zwar ähnlich, vor allem im Englischen, hat damit aber überhaupt nichts zu tun. Welche Typen von CERTs gibt es? Welche Arten haben wir? Im einfachsten Fall einmal in einer Firma. Beispiel, die Siemens hat zwei CERTs. Ein CERT für die Produkte, ein CERT für die eigene IT. Und fast jede Firma hat eigentlich irgendwo, die größere Firma hat irgendwo jemanden, der sich für die IT-Sicherheit in der Firma kümmern soll. Dessen Job es ist, zu schauen, dass die eigenen Systeme sicher bleiben. Es gibt es auch immer in ISPs, da haben wir auch zwei Teile. Ein Teil ist das Abuse Handling, wenn irgendwo auf Kundenseite ein Problem da ist, oder halt die eigenen Systeme sicher halten. Übergreifend gibt es die Idee, dass ein Sektor sich gemeinsam ein Team leistet, das für die Sicherheit sorgen soll. Das ist mehr quasi dann so ein Layer oder Level 3 Helpdesk für das eigene Sicherheitsteam. Man sagt, okay, ich leiste mir jetzt als ganzer Sektor ein paar Leute, die sich speziell um die Sicherheit des ganzen Sektors kümmern. Bei Banken wäre das zum Beispiel ein Team, das sich kümmert um die aktuellen Phishing-Malware-Geschichten, die die Malware analysiert und entsprechende Gegenmaßnahmen den Banken vorschreibt, vorschlägt. In Österreich gibt es aktuell eines davon, nämlich das Energiezert. Das Austrian Energy Cert gibt es im Probebetrieb seit Mai. Mit November geht es in den Echtbetrieb über. Da gibt es noch ähnlich Milcert, das Team, das sich um die Systeme des Heers kümmert. Ein GAF-Cert, das sich um allgemeiner kümmert, um alle die Systeme der öffentlichen Verwaltung. Und eben uns als nationales Cert. Das machen wir jetzt seit ziemlich genau 10 Jahren, und zwar die NIKAD. NIKAD ist das Hauptgeschäft, die Domainverwaltung für Österreich. Also wir machen mit dem Hauptjob.at, davon die Verwaltung. Und das machen wir jetzt inzwischen seit 10 Jahren gemeinsam mit dem Bundeskanzleramt. Na, nicht ganz. Warum wir? Wir sind deswegen, weil die NIKAD gehört einer Stiftung. Die Stiftung hat als Zweck der Stiftung die Förderung des Netzes in Österreich mit besonderer Berücksichtigung der Domainverwaltung, aber auch generischer. Aus dem Titel heraus vergibt die IPA Förderungen im Rahmen der Net-Idee. Ich glaube, auch hier gibt es ein bisschen Geld dafür, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und vor 10 Jahren haben sie sich überlegt, was ist denn noch sinnvoll? Was soll man noch sponsern in Österreich? Und da kam halt dann die Idee auf, naja, ein Sicherheitsteam für Österreich, das macht keinen Gewinn, das macht nur Kosten. Das könnte man doch irgendwie aus den Gewinnen der Domainverwaltung sponsern. Und so läuft das Ganze. Das Kanzleramt hat damals parallel aus Brüssel die ersten leichten Rippenstöße bekommen, macht doch was zum Thema Sicherheit in eurem Land. Hat sie gefunden und hat dann gemeinsam nationales Cert und auch das GAF-Cert gegründet. Aufgaben, dazu auch noch mehr, proaktiv arbeiten, das heißt, möglichst viel an Schaden verhindern, indem man möglichst viele Leute informiert, was aktuell die Gefahrenfelder sind. Community Building, Networking, Vortragen. Punkt 2, Netzwerkhygiene, zu schauen, dass das Netz möglichst sauber bleibt. Jetzt sauber nicht im Sinn von keine schmuddeligen Bilder, sondern sauber im Sinn von möglichst sicher, möglichst wenig verseucht, möglichst unter der Kontrolle der Leute, die es kontrollieren sollten. Das heißt, die, denen die Sachen auch gehören. Dass mein Laptop wirklich mir gehört, nicht irgendwelche spannenden Programme aus China oder aus Russland drauflaufen. Reaktiv machen wir ganz, ganz selten im nationalen Cert. Das überlassen wir meistens den dafür zuständigen Firmen. Wir wollen nicht in Konkurrenz treten mit den klassischen Anbietern von Sicherheitslösungen. Ich bin bis jetzt, Achtung, das gilt jetzt aktuell noch, ein ganz normaler Bürger. Ich habe keinerlei Rechte Ihnen gegenüber, irgendwas anzuordnen. Und Sie haben keinerlei Pflichten, mir was zu sagen. Das wird sich ändern ein bisschen. Aber aktuell bin ich ein ganz normaler Bürger, wie jeder in dem Raum hier auch. Es soll trotzdem das ganze Land sicherer machen. Das ist ein bisschen ein spannender Anspruch für uns. Das können wir nicht wirklich schaffen. Ich kann nicht einfach jetzt mit dem magischen Hand auflegen, alle Rechner, alle Viren dieses Landes verbannen, so wie der heilige St. Patrick die Schlangen aus Irland verbannt hat. Nein, spielt es nicht. Ich kann nicht irgendwie Kraft meines Amtes alle PCs Österreichs säubern. Geht nicht. Ich kann aber darauf hinarbeiten. Dazu nachher mehr, was wir machen. Und es ist überraschend, es geht damit durchaus viel in Österreich. Warum? Weil wir eigentlich relativ wenig inhärente Böswilligkeit haben. Die meisten Sachen, die wir hier in Österreich an Schadsoftware und an Phishing und Co. laufen haben, sind nicht aus Österreich originär. Irgendwer im Ausland greift entweder uns an, Österreicher, oder nutzt Ressourcen in Österreich, um Dritte anzugreifen. Das heißt, wenn ich dann zu jemandem komme und sage, hey, pass auf deinem Rechner passt was nicht, dein Webserver macht was falsch, dann ist es meistens im Interesse des Betroffenen, dass er das Ganze fixt. Ich arbeite nicht gegen seine Interessen, sondern ich helfe ihm, seine eigenen Interessen wahrzunehmen. Deswegen geht relativ viel. Staatlich. Da gibt es seit den letzten Jahren durchaus mehr. 2013 wurde die Strategie für Cybersicherheit veröffentlicht. Das ist ein sehr hehres Papier mit sehr abstrakten Zielen. spannender, vor ziemlich genau einem Jahr die EU mit der NIS-Richtlinie, NIS in dem Fall steht für Netzwerk- und Informationssysteme. Wir wollen die, das Ziel des Ganzen ist es, dass das Niveau der Sicherheit in der ganzen EU gehoben wird. Dazu kommen wir mehr. Aktuell ganz, ganz heiß ist, diese Richtlinie muss wie alle Richtlinien in nationales Gesetze übertragen werden. Und die Deadline ist der Mai. Das heißt, bis in den Mai 2018 muss es Österreich geschafft haben, aus dieser abstrakten Richtlinie ein Gesetz zu machen. Das ist seit mehr als einem Jahr im Werden. Da wird heftig verhandelt zwischen Kanzleramt, Innenministerium, Verteidigungsministerium, Außenministerium und anderen. Wie können wir das Ganze jetzt in Österreich konkret mit Leben füllen? Weil das EU-Papier ist relativ generisch, macht ein paar Vorgaben, aber die genaue Ausgestaltung ist dann doch Sache der Mitgliedstaaten und da sind wir knapp dran. Warum geht es da? Erstens einmal, die EU will, dass jeder Mitgliedstaat festlegt und bestimmt, was sind denn die wesentlichen Dienstleistungen, die von IT abhängen. Ein paar sind trivial. Banken ohne IT heutzutage nicht mehr denkbar. Gesundheitssektor, Telekommunikation, Wasserversorgung, weil das eine spannende Sache ist, das ist nicht ganz so, wie man das in anderen Ländern kennt. Noch ein paar Einzelhandel, also Nahrungsmittelversorgung, ein paar andere Sektoren. Das heißt, es gibt eine Vorgabe von der EU, passt auf, diese Sektoren sind für das Leben der Bevölkerung direkt relevant, die sind kritische Infrastruktur oder strategische Infrastruktur oder wesentliche Dienstleistungen, die braucht das Land, wenn die ausfallen, spürt das die Bevölkerung sofort. Und für diese Betreiber, die werden erstens mal identifiziert, welche sind denn relevant. Ich kann nicht sagen, alle Banken sind relevant, sondern muss sagen, okay, Banken mit einer Mindestgröße von sind relevant. Die bitte mögen gewisse Vorkehrungen treffen, dass sie nicht einfach ausfallen. Sie sollen ihre Systeme hinreichend gut schützen. Und wenn es dann doch was los ist, dann müssen sie es melden. Primär, damit der Staat dann entsprechende Vorkehrungen treffen kann, weil es ja die Bevölkerung trifft. Bestes Beispiel, wenn die Bankomaten ausfallen, dann haben wir ein Problem relativ schnell in der Stadt. Dann kann man relativ schnell von dem oft genannten Cyber-Krisenmanagement in ein reales Krisenmanagement. Weil eigentlich wird es erst über Krise, wenn es im realen Leben ein Problem hervorruft. Punkt 2. Die EU schreibt vor in dieser Direktive, dass die Mitgliedstaaten CERTs etablieren müssen. Genannt dort CSIRTs für Computer Security Incident Response Teams, ist im Wesentlichen der gleiche Name, nur auf CERT gibt es ein Trademark, auf CSIRT nicht. Deswegen, Achtung Falle, es ist immer das gleiche gemeint, nicht ganz, aber fast. Aber die EU spricht von CSIRTs, um halt diese Trademark-Streitereien zu umgehen. Und die Staaten der EU müssen sich überlegen, welche Behörde denn für diese Belange, zum Beispiel also, wer sind denn die Dienstleister? Was sind denn die Mindeststandards? Und was sind die Schwellwerte, ab denen ich melden muss, um das festzulegen? Und das zu überprüfen. Dazu wird es Behörden geben. Und die Direktive legt auch fest, dass innerhalb der EU die Staaten untereinander kooperieren sollen. Einerseits auf der operativen Ebene der CERTs. Dort gibt es jetzt neu einen Verband dieser nationalen CERTs in ganz Europa. Treffen sich übrigens diese Woche noch auf Kreta, deswegen bin ich heute da und nicht am Sonntag, aber dazwischen nicht. Und es gibt die Cooperation Group, Kooperationsgruppe, wo sich die Behörden treffen, die halt die strategische Ebene abbilden. Konkret in Österreich, der Text ist fast fertig, aber noch nicht öffentlich. Ich darf ihn jetzt nicht hier präsentieren, leider nein. Aber was wird es denn werden im Großen und Ganzen? Die Behörden teilen wir uns auf. Den strategischen Part kommt ins Kanzleramt. Der operative Part im Wesentlichen ins Innenministerium, ins Cyber Security Center, das im BVT ist. Und, das ist Österreich, bekommt auch das BMLVS, also das Verteidigungsministerium, auch eine kleine Behörde. Warum das? Es gibt ein paar relevante Firmen, die für das Militär so wichtig sind im Betrieb, dass sie in der Betreuung des Abwehramts stehen. Und daher glaubt das Abwehramt auch, dass sie dort eine Rolle haben bei Meldungen, wenn dort ein Vorfall passiert. Zertifiziert. Wenn jetzt ein Zert in diesem Konstrukt existiert, dieser Direktive und dann in diesem Gesetz in Österreich, dann heißt es zwei Sachen. Erstens einmal, es muss gewisse technische Vorgaben erfüllen an Sicherheitsstandards im eigenen Haus. Es muss hinreichend gut verfügbar sein. Dafür bekommt es aber auch aus dem Gesetz heraus entsprechende Rechte. Insbesondere in Richtung Datenschutz. Das heißt, wenn ich jetzt dem Zert die Aufgabe gebe, bitte, warn doch deine Constituency, deine Kundengruppe bei Vorfällen, gib ihnen Frühwarnung. Und andersrum, sie sollen dir berichten, wenn ihnen was vorfällt. Dann heißt das in beiden Fällen, dass Daten ausgetauscht werden, die potenziell PII sind. Das heißt, ich brauche aus dem Gesetz heraus einen Auftrag, das zu tun. Und um das klar zu machen, dass nicht jeder kommen kann, der sagt, okay, ich bin jetzt ein Zert, ich darf das, wird es hier geben eine Art von Akkreditationsprozess, wo man dann sagen kann, ja, ich bin ein Zert, daher ein C-Zert, laut NIS-Gesetz, mit allen Rechten und Pflichten, die sich daraus ergeben. Und jetzt für Zerts ganz wichtig, wir werden die Meldestellen werden für die vorhin erwähnten Meldepflichtsachen. Das heißt, in Österreich wird diese Meldepflicht jetzt für die wesentlichen Dienste kommen und die Meldungen gehen primär mal an der sektorale ZERT, wenn es vorhanden ist, und wenn nicht, quasi als Default ans nationale ZERT, also an mein Team. Damit jetzt Änderungen zu dem, was lang gültig war, das wird fallen mit Mai. Ab dann gibt es Meldepflichten und die gehen zum Teil auch an uns. Wobei spannend hier ist die freiwillige Meldung. Das ist auch schon in der Direktive erwähnt. Es soll auch die Möglichkeit geben, dass Meldungen nicht nur zwangsläufig passieren, sondern auch freiwillig gemacht werden können. Das hatten wir ein paar Mal diskutiert in den Jahren davor, dass manche Firmen gesagt haben, ja, Meldepflicht ist schön und gut. Was ich gerne hätte, wäre ein Melderecht. Darf ich denn überhaupt darüber sprechen, über ein Problem? Wir hatten voriges Jahr einen spannenden Fall, dass Banken ein sehr spannendes Phishing-Problem hatten und erst in der Kooperation mit den Mobilfunkern konnte das Problem gelöst werden, weil irgendjemand ganz, ganz kreativ im SS7-Netzwerk herumgetrickst hat. Das sind so Sachen, wo die Banken erst meinten, oh wei, darf ich überhaupt mit Telefonnummern zu den Providern gehen und sie um Hilfe bitten? Nicht ganz so einfach. Und das soll jetzt das Gesetz auch vereinfachen, dass dieses gemeinsame Lösen von Problemen, dieses gemeinsame, okay, wir reden jetzt drüber und finden eine Lösung, soll jetzt damit einfacher werden. Ja? Die Mikro. Das Mikrofon ist so stark.
Kurze Frage, ist es möglich, jetzt auch schon solche Botnet-Sachen zu unterbinden, wenn ihr merkt, es gibt eine größere Attacke von ihren Rechnern, dass dann die Provider das Recht haben, solche Sachen ein bisschen zu filtern?
Ich wiederhole die Frage, dürfen Provider Botnetze filtern? Ganz kurz zusammengefasst. Was das Gesetz klar macht, ist, dass wir die Daten weitergeben dürfen. Wenn wir haben die Information, die und die IP-Adressen sind zu den Zeitpunkten Teil des Botnetzes, dürfen wir das weitergeben an die Provider. Das Gesetz regelt nicht, was die Provider damit machen dürfen. Das heißt, es gibt keinerlei Vorgaben, dass ein Provider jetzt die bösen Rechner vom Netz nehmen muss. Das sagt das Gesetz überhaupt nicht.
Es ist ja auch von der Privacy her bedenklich, wenn man Leute abschalten. Also ich glaube, es ist bedenklich, weil man natürlich dann Leute abschalten kann und das ist, man baut eine Zensurinfrastruktur auf irgendwo. Das heißt, es hat beide Seiten, aber wir sehen ja jetzt so große Attacken. Der Bruce Schneier schreibt, somebody is, also es gibt Leute, die sich darauf vorbereiten, das Internet auszuschalten. Und ja. Einfach, was deine Gedanken dazu sind. Also,
wir hatten schon ein, zwei Fälle, wo gezielt diese Reporting-Ketten missbraucht wurden, in dem falsche Daten eingeschleust wurden. Hatten wir in einem Fall schon mal irgendwo gesehen. Im Großen und Ganzen sind die Daten relativ gut, die wir durchschleusen. Was wir aktuell machen, ist, dass wir dem Provider nur sagen, diese IP-Adresse ist zu dem Zeitpunkt aufgefallen. Das deutet darauf hin, da könnte was dran sein, könnte was faul sein. Wir geben aktuell den Providern keine Vorgaben, was sie damit machen sollen mit der Information. Meistens sagen dazu, bitte nach euren Prozessen behandeln. Das kann sein, Kunde informieren, kann sein, Kunde anrufen, kann sein, nichts tun, kommt auch oft genug vor. Wir können das nicht entscheiden. Das muss der Provider im Verhältnis mit seinen Kunden machen. Primär ist es auch eine Frage der AGBs. Es ist eine Frage, welche Art von Kunden das ist. So ein klassisches Beispiel, wenn einen typischen Privatkunden, dem gehe ich anders um als mit einem Firmenkunden in einem Hosting. Da gibt es auch die Fälle, dass oft der Provider durchaus auch in die Betriebsführung eingebunden ist. Und das ist für ihn sehr, sehr wertvoll, wenn er das weiß, dass ein Problem sein könnte.
Du hast die Antwort schon gegeben.
Okay, perfekt. Ja, was gibt es dann für Kooperationsmechanismen in Österreich? Es wird geben eine Runde von Entitäten, die sich quasi die operative Koordination nennt. Fragt mich nicht, wo der Name herkommt. Die Beamten sind da oft interessant mit der Namensgebung. Was heißt das? Im Wesentlichen alle diese Stellen, die operativ sich um Cybersicherheit kümmern in Österreich, sollen zusammenarbeiten. Das sind wir, die diversesten sektoralen CERTs, plus all die staatlichen Stellen, die sich um das Thema kümmern. Das ist das GAV-CERT, das ist das Cyber Security Center im BVT, das ist C4, das ist die Abteilung im Bundeskriminalamt, die sich um Cyberbelange kümmert, Kanzleramt als IT-Koordinationsstelle des Bundes, Militär in all den Leitungsgruppen, die sie also haben dort, Außenministerium. Das heißt, wir haben einen inneren Kreis der staatlichen Sache, erweitert noch um die nationalen und Sektor-CERTs. Auf diese Gruppe soll nationalstaatlich die Koordination passieren. Was heißt das konkret? Wenn irgendwas passiert, dann wäre gut, wenn diese Gruppe Bescheid weiß, was denn los ist. Das kann sehr generisch sein. Kann sein, dass ich jetzt reinmelde in diese Runde, passt auf, wir haben gehört aus dem Beispiel von ein paar Wochen, von den Banken, Kollegen, es gibt in den Nachbarstaaten aktuell DDoS-Angriffe gegen die Online-Banking-Seiten. In Slowakei und in Slowenien. Das ist für die Runde interessant. Es ist wissen können, Achtung, da könnte sich was heraufbrauen, was auch uns treffen könnte. Oder wir sollen auch damit versuchen, zwischen CERTs und Polizei zu koordinieren. Weil die CERTs sind meistens die sagen, okay, böse Sachen wegräumen. Wenn aber gerade die Polizei da dran ist und die nachforscht, ist es oft besser, die Sachen laufen zu lassen. Das heißt, da ist es gut, dass man miteinander redet, was denn gerade aktuell so ein Thema ist. Krisenmanagement, wenn wir in dieser Runde draufkommen, Achtung, wir haben ein Problem in Österreich, das könnte eskalieren. Es gibt in Österreich kein getrenntes Cyber-Krisenmanagement. Es gibt zwar ein Paper dafür, das aber im Wesentlichen sagt, wir machen das genauso wie jede andere Krise auf Bundesebene. Es gibt diesen staatlichen Krisenkommunikationsprozess und Management. Das ist einfach nur ein Verfahren, wie sich der Bund mit allen Fachbereichen in einer Krise koordiniert. Ob jetzt die Fachexperten, die Hydrologen sind und die Wetterfrösche, die wegen Hochwasser reden, oder ob das die Lawinenleute sind oder die Strahlungstechniker wegen Tschernobyl Nummer 2, ist egal. Der Prozess ist der gleiche, wie man sich koordiniert, wie man Entscheidungen herbeiführt und wie man dann wieder weitermacht. Auf EU, wie schon erwähnt, das Netzwerk ist dort der geplante Mechanismus, wie man sich in Europa austauscht. Strategisch, es gibt auf oberster Beamtenebene die Cybersecurity-Steuerungsgruppe. Dort wurden mittlerweile auch ein paar Leute aus der CSP dem hier hineingeführt. Das ist das Gremium, das irgendwie die Entscheidungen, die auf unserer Beamtenebene irgendwie verordnet werden, effektiv absegnen. Das ist das oberste Gremium, bevor es raufgeht in die Politik. Und eben auf EU-Ebene, Cooperation Group, das ist das, wo sich die NIS-Behörden europaweit austauschen. Die CSP ist eine Plattform, wo man sich alle halben Jahre trifft, primär im Wesentlichen, um zwischen Verwaltung und Wirtschaft sich auszutauschen. Irgendwie der Staat versucht zu erklären, was er gerade macht, was er versucht zu erreichen. Und die Wirtschaft gibt entsprechende Feedback, ob es denn gescheit ist oder nicht gescheit ist, was sie dort machen. Das tut er eigentlich ganz gut. Letztes Meeting war in Villach vor 3-4 Wochen im Rahmen dieser Abwehrungskonferenz. Für uns relevant, Datenschutz. Wir haben jetzt erstmals in dem Gesetz eine klare Definition, was eigentlich unser Job ist. Damit ist es uns endlich klar, was wir dürfen. Wenn klar drin steht, der Job von Nationalität ist es, die Bevölkerung vor potenziellen Problemen zu warnen, dann bin ich mir ganz sicher, ja, ich darf die entsprechenden Datenfeeds über infizierte IP-Adressen verarbeiten und durchschleusen an die Betroffenen. Das gehört dann jetzt wirklich per Gesetz zu meinem Job. Das macht es für uns deutlich leichter. Wie schon erwähnt, Melderecht, auch das macht es deutlich leichter für die Firmen. Wir haben jetzt endlich hier klare Vorgaben und klare Regelungen, was darf denn eine Firma uns sagen? Darf sie uns irgendwie Daten nennen? Darf sie uns IP-Adressen sagen überhaupt? Ja, im Rahmen dieses Frameworks darf sie das. Was wir nicht geschafft haben reinzubringen, war Responsible Disclosure von Dritten, aber laut Juristen ist es aus anderen Gesetzesmaterialien durchaus gedeckt. Spannend wird es werden, jetzt haben wir diese NIS-Behörden sowohl im Innenministerium als auch im Kanzleramt als auch bei der Verteidigung. Und der Plan ist, dass im Malfall hat Zivil, BMI, den Lead, aber wenn es hart auf hart kommt und irgendwie das Ganze Richtung Cyberwar ausartet, dann übernimmt das Verteidigungsministerium die Federführerschaft. Das heißt, die müssen sich durchaus austauschen, was denn Sache ist. Die müssen wissen, was los ist. Und dazu gibt es natürlich auch entsprechende Regelungen, wie der Datenaustausch zwischen den Ministerien passieren soll. Und allgemein, da gibt es noch ein paar weitere Punkte zum Thema Datenaustausch, Datenweitergabe. Ja, ich würde nur den Raum empfehlen, wenn es ein Herauskommensgesetz, schaut genau drauf, ob das eh so passt. Da sind sicher ein paar spannende Punkte drinnen versteckt. Was läuft sonst so? Ja, wir arbeiten zusammen. Die ersten drei quasi im Innenverhältnis, das ist alles unter einem Dach bei uns. Innerer Kreis der Koordinierung, operative Koordinierung, Verbund, das ist es der Verein der österreichischen CERTs, was dabei A1, BAZ, Raiffeisen, Wien und andere. Wir machen was für die Sektoren der kritischen Infrastruktur, in Austrian Trust Circle. Wir arbeiten mit bei der AG Secure, das ist das Treffen der akademischen Sicherheitsleute. Und KSÖ, das Kontoramt Sicherheit Österreich, macht auch einige gute Sachen, wo wir auch mitmachen. National ziemlich viele Gruppen von Teams, die zusammenarbeiten. Auf mehreren Ebenen, regional, europäisch, global. Spannende Sachen. So. Das war jetzt sehr abstrakt. Schon mal ein bisschen in die konkreteren Sachen. Was machen wir denn wirklich? Wie machen wir das Ganze? Punkt 1. Man könnte fast glauben, wir sind Techniker. Ja, sind wir auch, aber eigentlich die Mehrzahl der täglichen Arbeit ist nicht technisch. Die Mehrzahl der Arbeit ist Informationsdrehscheibe. Das heißt, sehr viel reden, Mails schreiben, telefonieren, Daten weiterreichen. Das ist nicht hardcore-technisch, Bit-Fremelei tief drin im Betriebssystem oder ganz nah im Prozessor. Nein, das ist ein ganz normales Informationsprocessing und Weitergabe. Vernetzen. Oft genug, wenn jemand kommt mit Fragen zu uns, verweisen wir nur weiter. Der kann weiterhelfen. Wir verbinden Leute, verbinden Teams. Pressearbeit. Wir haben relativ viel, spannende Sache. Vorträge. Genau hier jetzt zum Beispiel. Und wir machen relativ viel auch sozial. Also wir machen einen Stammtisch alle Monate. Wir haben Mailinglisten aufgesetzt, wo relativ ganz gut ein Gespräch entstanden ist innerhalb der Sicherheitsgemeinde in Österreich. Ich glaube, dass das, auch das macht sehr viel von unserem Wert aus, diese Gemeinschaft, dass wir gemeinsam an der Sicherheit für Österreich arbeiten. Habe ich schon erwähnt. Netzwerken auch schon erwähnt. Ja, erster Punkt ist, wir müssen wissen, was los ist. Wenn es wirklich böse ist, schreiben wir Warnungen, die auch gern von der Presse übernommen werden. Wir generieren eine tägliche Zusammenfassung, was denn dieser Tag Neues gebracht hat. Das kann ich jedem empfehlen, der ein bisschen wissen will, was denn so Sache ist im Netz. Anfragen aus unserem Kundenkreis und aus der Presse. Jetzt nehmen wir ein Tool von den Kollegen aus Holland. Im Wesentlichen ein bisschen besseres RSS-Feedreader mit hinterliegendem Workflow. Welche Daten sind da meistens im Spiel? Jetzt von Mensch zu Mensch. Erstens einmal klassischerweise die Lesen diverser Blogs und Mailinglisten von den Herstellern. Aber jetzt zwischen den CERTs, was passiert da mehr? Eher so wie, kennt ihr das schon? Schon gesehen? Was ist eure Meinung dazu? Ist das böse? Ist das eher harmlos? Was glaubt ihr? Beispiel, WannaCry. Dieser Wurm heuer im Mai. Die Spanier haben uns zuerst mal gesagt, hey, passt auf, bei uns geht was um. Wir wissen noch nicht genau, was es ist, aber es geht was um. Haben die ersten Kenntnisse, ersten IP-Adressen, die wir glauben, dass irgendwie involviert sein könnten. Bitte noch nichts dagegen machen, aber passt auf, da ist gerade was am Umgehen. Völlig, hey, Achtung, so ein bisschen auf CB-Funk-Basic zwischen den CERTs hin und her, was gibt es denn Neues? Zum Thema Netzwerkhygiene. Da geht es primär um Web, Defacements, Phishing, Exploit Packs oder um infizierte Clients, klassische Botnetze oder halt irgendwelche Sachen, die nicht so sein sollten. Das ist eine spannende Sache, weil bei manchen Dingen ist es relativ einfach zu sagen, ja, das sollte so nicht sein. Bei anderen Sachen ist es schwierig. Was ist ein offener Telnet-Port heutzutage? Wahrscheinlich ist es so nicht gewollt, aber verboten ist es auch nicht. Oder irgendwie sofort wahnsinnig gefährlich ist es auch nicht. Oder dass irgendwas, ein Remote-Desktop ohne Passwort, ja okay, wahrscheinlich nicht so super, aber ja, da sehe ich kein Problem unbedingt, aber das sollten wir noch erweitern, wahrscheinlich mit Potentially Unwanted Services. Es gibt ja beim AV-Antivirus diese Potentially Unwanted Software, und da hier irgendwie Potential Unwanted Services. Ja, das ist im Netz erreichbar, aber wir glauben nicht, dass das Absicht ist. Bitte schau nochmal drüber, ob das wirklich so sein sollte. Woher kriegen wir das Ganze? Woher wissen wir, wo in Österreich diese Sachen denn überall sind? Diese Web-Defacements, Infektionen und Co. Woher wissen wir das? Punkt 1. Man tauscht sich aus. Wenn wir was draufkommen, sagen wir es unseren Nachbarn. Wenn Nachbarn was draufkommen, sagen sie es wir. Sagen sie es uns. Dazu ein Beispiel, wie sowas passieren kann. Vor mittlerweile, glaube ich, 4 Jahren kam eine Firma zu uns, ein kleiner Webhoster, der sagte, er kriegt einen komischen DDoS auf einen seiner Webkunden. Völlig unbegründet, der Kunde ist völlig harmlos, er weiß nicht, was das soll. Wir kriegen ein paar Logzeilen, fragen rum in der Gemeinschaft, bekommen das Antwort, ja, das ist die Malware X, die macht das. Die greift einfach wild auf ein paar random Webseiten, um ihren Command-Control-Verkehr zu verstecken. Quasi ein bisschen Störfeuer, damit die einzelnen Fehlabholen-Sachen nicht so einfach zu erkennen sind. Das heißt aber auch, dass jetzt aus diesem komischen Access-Log, dieses harmlosen Kunden, jetzt rausfällt IP-Adressen, die mit diesem komischen Bot infiziert sind. Da haben wir zurückgespielt. Andere Fälle, ein Forscher hat es mal geschafft, sich in irgendwelche Peer-to-Peer-Botnetze einzuklinken. Sie bauen quasi nach diese diese Distributed Hash Table Geschichten, klinkt sich ein in das Botnetz und generieren da auch drauf die Daten, welche IP-Adressen denn Teil von diesem Botnet sind. Oder andere Forschung sind, kann auch sein. Es gibt ein paar Non-Profits, die das wirklich hardcore machen. Shadow Server, Spam House. Die beiden, ersten beiden schauen sich ziemlich viel Malware an. Die holen sich aus den diversen Spam-Quellen die Schadsoftware, lassen die laufen in Sandboxen und schauen, was macht denn die. Oft kommt dann raus, die greift auf die Domain als Command-Control-Server hin. Wenn die Domain noch frei ist und ich aus dem Algorithmus der Malware berechnen kann, was denn morgen, übermorgen die Domain sein wird, die es nutzen wird, um nach neuen Befehlen zu fragen. Wenn ich das vorher berechnen kann, kann ich mir die Domain selber registrieren und dann mitmessen, von wo der ganzen Welt aus jemand neue Befehle haben will für diese Malware. Shadow Server scannt auch sehr viel. Beispiel offene Name-Server, die so nicht sein sollten, offene SNMP-Server, NTP-Server, all die Sachen, die sich für DDoS-Angriffe missbrauchen lassen als Verstärker, werden von denen jeden Tag im ganzen Netz durchgescannt. Man denkt sich initial einmal, okay, 4 Milliarden IP-Adressen ist viel. Heutzutage ist es mit einer kinderrecht guten Anbindung leicht, innerhalb von wenigen Minuten das Ganze durchzuscannen. Das heißt, wir kriegen von denen jeden Tag eine Sammlung von IP-Adressen in Österreich, die zum Beispiel auf Network Time Protocol antworten mit allen Details über ihre Peers und ihre Konfiguration, was nicht gut ist, weil das wird missbraucht für DDoS-Angriffe als Verstärker. Die Großen der Branche, ein Google, ein Microsoft, die grasen selber sehr viel ab im Netz, Bing, Google-Suche. Und sie bewerten das auch selber und sie bewerten selber auch, was davon böse ist. Das fällt dann rein in diese klassischen Warnmeldungen im Browser selber, der sagt, pass auf, die Seite ist böse. Und wir kriegen von den beiden die Daten, die sie über Österreich wissen. Was Google weiß, was Österreich gerade böse ist, was Microsoft weiß, dass Österreich gerade böse ist, das geben sie uns weiter. Wir geben es dann weiter an die entsprechenden Betreiber, um sich das anzuschauen und hoffentlich auch zu fixen. Man kann es auch kaufen bei ein paar Quellen, was sind aktuell die glauben, dass faul ist, weil manche machen sich daraus ein Geschäftsmodell, also nicht nur Non-Profit, sondern auch kommerzielle Datenanbieter gibt es. Eigenrecherchen, Beispiel, wir scannen selber alle Domains unter .at, Mail und Webserver, ob die noch auf Heartbleed anfällig sind oder noch auf Drawn, SSL-Version 2 noch aktiv ist. Das ist aber eher die Ausnahme. Die meisten Sachen machen wir über Daten, die von außen reinkommen. Man kann auch selber suchen. Also Search Engines kann man auch benutzen, klassische Google Docs. Man kann einfach suchen nach Mustern, die darauf hindeuten, dass dort etwas faul ist. Web. Wir kriegen rein Meldungen über Defacements, Phishing. Google Conditional Hacks ist spannende Sache gewesen. Einbrüche in Webseiten, um entsprechende Pillenshops zu bewerben. Wie machen wir das nachher? Wir schauen uns an, stimmt das? Bei Webseiten kann man das noch halbwegs gut nachvollziehen, ob da wirklich was faul ist. Wählen dann heraus, an wen soll man das schicken, unsere Warnmail. Tun vielleicht noch ein bisschen den Begleittext verbessern und genau sagen, pass auf, genau dort ist ein Problem. Schicken es dann weiter. Das heißt, datenmäßig reinkriegen wir Listen von Webadressen, manchmal mit Hinweisen auf, was dort schief ist. Wir schauen uns das selber an und schicken dann raus an den Domaininhaber oder an den Hoster oder an den Registrar. Passt auf, in eurem Bereich, die Domain, die URL, schaut euch an, da ist was faul. Mengengerüst, das ist jetzt, glaube ich, pro Tag. Wir hatten heuer im Februar einen Spike an Defacements, dann einmal im Ende Februar, dann nochmal ein Problem mit März schon, mit Exploit Packs, also mit Webseiten, die die Browser angreifen. Aktuell ist es relativ ruhig, tröpfelt vor sich hin, also nichts Grandioses, keine grandiosen Wellen aktuell unterwegs. IP-Adressen. Wenn wir was kriegen über IP-Adressen, das ist meistens eine Infektion, die wir über ein Sinkhole bekommen haben. Sinkhole, wie vorher erwähnt, jemand weiß, die Domain wird genutzt von einer Malware als Rendezvous-Point, um neue Befehle abzuholen. Die kann man entsprechend rausholen. Oder man scannen drauf. Wir kriegen von vielen Leuten draußen Files mit IP-Adressen, Zeitstempeln und Hinweisen, was dann drauf los ist. Wir bauen es um in ein Mail an die Betreiber, je nach Netz, pass auf, euer Netz ist das und das faul. Dazu haben wir was geschrieben, nennt sich IncelMQ. Wer mehr wissen will dazu, Aaron fragen. Gibt es Open Source? Will auch nicht mehr eingehen. Ja, wir prozessen Daten durch. Open Source Software kann man sich anschauen, für eigene Zwecke benutzen. Das ist ganz nett. Also wir rollen jetzt aktuell rein mit mehreren Feeds-Daten, parsen sie, bereiten sie auf, schauen, dass es nicht zu oft doppelt vorkommt, Sachen. Matchen mit, wer ist denn dafür zuständig für diese IP-Adresse, schicken es nicht zu oft, deswegen tun wir es unterdrücken und dann schicken wir raus über das Zielsystem Mail an den entsprechenden Netzbetreiber, pass auf, in deinem Bereich haben wir von folgenden Sachen erfahren. Beispiel, vor ziemlich genau einem Jahr gab es eine große Polizeiaktion, wurde eine ganze Botnet-Infrastruktur übernommen von der Polizei und daraus ergibt sich für uns ein folgendes Bild. Diese einzelnen Subtypen haben sich im letzten Jahr ungefähr so entwickelt. Der typische Fall, am Anfang geht es noch besser und dann haben wir einen unheimlich langen Longtail. Bis wirklich alles aufgeputzt ist, wird es noch lange dauern. DDoS-Reflektoren, die Sachen, die halt für die vielen Angriffe benutzt werden, zum Verstärken von Paketfloten. Ja, aktuell schaut es an sich besser aus, nur da haben wir wieder eine Regression, muss ich mal nachschauen, welcher Provider das ist, nachfassen, was ist denn los in deinem Netz, warum steigt das wieder? Vielleicht liefern es irgendwie eine knickige Version von einem CPE aus. Dritter Punkt, was wir auch noch machen, ist Threat Intel. Was sind denn aktuell die Bedrohungspunkte? Welche Domains sind böse? Welche Pieces sind böse? Fileware-Hashes und Co. Aktuell ist es primär Freitext in E-Mails zwischen den CRs und auch in Richtung der kritischen Infrastruktur. Das trifft jetzt nicht wirklich die klassischen Endkunden. Machine-to-Machine ist irgendwie, wäre sehr schön. Schaut aber eher so wie der klassische XKCD-Comic aus. Da gibt es mittlerweile schon dermaßen viele Standards, dass das schon gar nicht mehr lustig ist. Aktuell schaut es aber aus, ob es Richtung Stix-Taxi geht, primär Stix2 in JSON. Inzwischen hat sich aber was Einfaches durchgesetzt, nämlich MISP ist eine freie Software zum Verwalten von solchen Bedrohungsinformationen und da wird durchaus zwischen den CERTs aktuell sehr viel ausgetauscht, was denn aktuell denn die bösen Sachen sind. Ich glaube, ich bin ziemlich durch. Fast, ja. Summe des Ganzen schicken wir pro Monat so viele Mails raus. Das heißt, wir sind durchaus eine heftige Datendrehscheibe. Wir pushen viel durch und hoffen, dass wir damit Österreich etwas sicherer machen. Aber jetzt.
Das ist ein großartiges Timing. Die Uhrzeit zeigt 45 und du bist fertig. Es ist fantastisch.
Wo ist mein Ruf hin?
Entschuldigen, möchtest du überziehen? Sollen wir dann noch zwei Minuten geben? Aber es geht dann vielleicht zu Lasten des nächsten Talks, der halt leider, wie so hoffe ich, viele sehr gut sind. Gibt es noch Fragen an den Ottmar? Sind heute alle schon ein wenig geplättet, der Tag ist schon lang.
Da hinten.
Hier ist eine Frage, bitte, entschuldige.
Also mich würde interessieren, ist das ein 24-Stunden-Dienst, den ihr da macht, oder ist am Sonntag und am Samstag nichts los? Oder wie viele Mitarbeiter gibt es da?
Wir sind aktuell, das Team Matzmann Herz ist aktuell so ungefähr 7 Leute groß. Nein, wir machen keine 7x24, hat überhaupt keinen Sinn. Es haben auch einer der großen Nachbarstaaten, also vor allem die Holländer, probiert einmal zu gehen auf 7x24, sie haben es wieder aufgegeben. Es zahlt sich nicht aus. Weil, auch wenn ich jetzt was weiß am Wochenende, wer ist denn da, dem ich sagen kann? Das heißt, macht erst Sinn, die ganze Kette aktiv ist auch am
Wochenende. Aber gibt es irgendeine andere Instanz in Österreich, die also 7 Tage die Woche da ist?
Und oh ja, jede Menge. In dem Bereich weniger, mein, ja, das CSC hat einen Bereitschaftsdienst, die sind erreichbar und wir werden wahrscheinlich ab Mai auch eine Art von Bereitschaft fahren. Primär aus dem Grund von der Meldepflicht her. Wenn man jetzt von den Firmen vorschreibt, sie müssen sofort quasi melden bei einem Vorfall, dann sollte auch mit der, das empfängt, irgendwie halbwegs auch verfügbar sein. Weil es gab schon irgendwie so manche Sachen, gab es bei der Datenschutzbehörde oder bei irgendwelchen anderen Geschichten, wo sie auf Gleichmeldungen beharren und dann, wenn man sie fragt, was machst du denn am Wochenende, sagen, naja, Montag früh schauen wir es dann an. Und es kommt nicht gut für die Firmen, die melden müssen am Wochenende.
Danke. Wir danken. Einen kräftigen Applaus für den Ottmar Nendl. Spannende Insights.